meine Winter herjocht seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Herjocht, drum wären wir auf den Trock. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste, ob der Dünnste oder der Fette.
Hallo, mein Name ist Ilda Daniela Donikokri Polito. Vor mir sitzt Rainer Klaassen, Medienschaffender in vielen Sparten. Heute haben wir vertauschte Rollen und das hat einen guten Grund. Es ist höchste Zeit, auch mal in deinem Podcast über dich zu sprechen, lieber Rainer. Denn während du viel über Neuwied und seine Neuwieder weißt, wissen wir kaum etwas über dich. Auch wenn wir heute nur ansatzweise natürlich dahin kommen, wo wir hinkommen wollen. Du hast so viel zu erzählen, aber ich dachte mir halt eben, deshalb machen wir heute eine Spezialfolge. Heute soll es nur über dich gehen, lieber Rainer.
Ja, und du hast ja da auch im Grunde ein bisschen offene Türen eingerannt. Also ich werde nicht ganz aus der Moderationsrolle hier heute rauskommen. Dafür, sobald ich dieses Mikro vor mir habe, habe ich das Gefühl, ich bin der Zampano.
Solange wir heute über dich sprechen, ist alles in Ordnung.
Wir nehmen ja hier auf an einem der allerletzten Tage, hoffentlich nicht von allem, aber des Jahres 2026. Und entstanden ist das Ganze ja dadurch, dass, ich erläutere jetzt nicht, warum wir uns kennen, aber wir kennen uns seit einigen Jahren und ich kann zumindest von mir sagen, dass ich dich sehr schätze und ich so von allem, was ich wahrnehme, gilt das umgekehrt auch. Ja. Wir sind uns ja auf dem Knuspermarkt über den Weg gelaufen.
Richtig.
Und ich glaube, da hast du wieder ein bisschen von dem Podcast geschwärmt und gesagt, Mensch, eigentlich müsstest doch auch du irgendwann mal dran sein. Und das konntest du nicht wissen, aber ich habe aktuell ein Thema, wo ich gesagt habe oder für mich selbst gedacht habe, ach, da würde ich ja eigentlich gerne auch die Leute, die meinen Podcast hören, mal mit konfrontieren. Aber so eine Sonderfolge, ich mich selbst interviewen, ja, könnte man vielleicht auch mal probieren. Aber das kam halt wirklich gerufen oder wie beim Universum bestellt, wie man so schön sagt.
Ja, so bin ich.
Dass du sagtest, hör mal, hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, dass dich auch mal jemand ausquetschen könnte? Und dann auch gleich mit dem Angebot verbunden, dass du dieser jemand sein könntest.
Genau.
Und jetzt haben wir den Schlamassel.
Richtig, ja. Und jetzt wollen wir natürlich auch direkt was über dein neues Projekt wissen. Wenn du möchtest, erzähl mir.
Ja, dann haben wir das gleich hinter uns. Genau. Steigen wir mit so einer Art Werbeblock ein.
Also Rainer, wir können ja mit offenen Karten spielen. Wir haben eben schon eine Stunde gesprochen.
Fast.
Und dann haben wir nur vielleicht vergessen aufzunehmen, aber ist ja nicht schlimm. Wir unterhalten uns so gerne und deshalb müssen wir das Ganze jetzt, ich hoffe, du kriegst jetzt alle Infos unter, die wir eben schon besprochen haben, denn das ganze Angebot klingt wahnsinnig interessant.
Ja, und ist vielleicht auch ganz gut, ich habe nämlich heute nicht so besonders gut geschlafen, wenn man das auf diese Art und Weise schon mal vorsortiert hat. Zur Ehrrettung, also so ganz retten lässt es sich natürlich nicht, aber ich neige dazu, wenn ich Aufnahmen gemacht habe, die nicht sofort zu löschen, nachdem ich sie übertragen habe, weil könnte ja sein, dass da noch irgendwas passiert, solange man das Original noch hat. Ja, und ich habe halt die Rekordepisode mit Pino, die war noch auf der Speicherkarte und deswegen ist zwar die Aufnahme vorhin wunderbar losgelaufen, aber dann auch sehr bald geendet, weil die knapp 2 Stunden, die haben da doch ein bisschen Platz in Anspruch genommen. Ja. Aber diesmal, du musst nicht nervös hinluschern. Diesmal nimmt
es. Ich weiß nicht mal, wohin ich schaue, ehrlich gesagt.
Ja, dieser rote Leuchte hier, okay. Die ist wichtig.
Den habe ich jetzt im Auge.
So, jetzt sind wir aber ein bisschen vom Thema abgekommen. Genau, du hattest gesagt, lass uns gleich mit der Pflicht beginnen, ja. Weil das war zumindest für mich tatsächlich der Anlass, wo ich sagte, ich habe da schon länger mal drüber nachgedacht. Bisher fehlt es aber an demjenigen, der tatsächlich sagt, so, den zerre ich jetzt mal vors Mikrofon. Das kam mir sehr willkommen und zusätzlich deshalb, weil ich ab Januar hier beim Turnverein Heddesdorf, wo ich selbst schon seit einigen Jahren Karate trainiere, Karate, um genau zu sein, und da habe ich kürzlich mich weitergebildet und darf mich also jetzt offiziell Karate-Trainer nennen. Und bei dem Trainerkurs, da ist mir die Inspiration sozusagen auf den Schoß gelegt worden. Einer der Dozenten hat uns aufgefordert, eben nicht rauszugehen und das zu tun oder ausschließlich das zu tun, was uns selbst vermittelt wurde, sondern auch zu sagen, was ist denn etwas, was ich in diesen Sport, in diese Kampfkunst noch reingeben kann. Und im Grunde sind zwei Dinge, die sich sehr, sehr positiv auf mein Leben ausgewirkt haben, nahezu zeitgleich in mein Leben gekommen. Und das war eben zum einen die Kampfkunst Karate, mit der ich vor etwas mehr als 10 Jahren in Hamburg begonnen habe, wo ich damals gelebt habe. Und zum anderen das Thema Meditation, wo ich jetzt keiner speziellen Schule angehöre. Es gibt ein paar Dinge, die mache ich nicht, aber es gibt einige Anregungen aus relativ unterschiedlichen Herkünften, die ich praktiziere, die ich in Kursen auch mir angeeignet habe. Und da entstand dann noch während des Trainerlehrgangs eben der Gedanke, Mensch, diese beiden Dinge zusammenzubringen, das Thema Achtsamkeit damit einzubringen, so ist noch während des Trainerkurses die Idee für dieses Angebot Zen und Karate entstanden. Zen als eine der Meditationsformen, ja. Eine sehr, sehr strikt reduzierte, die im Grunde tatsächlich nur daraus besteht, still zu sitzen.
Schwierig.
Naja, auch so schwierig wird's dann, wenn man Ansprüche damit verknüpft, wenn man denkt, da muss jetzt irgendwie, wer weiß was, passieren. Eigentlich geht's aber darum und so da sehe ich dann auch wieder die enge Verbindung. Also so, wenn ich jetzt Karate mache, um irgendwie Leute umhauen zu können oder so. Ja, das ist eine Möglichkeit. Man kann sich da tatsächlich auch zumindest etwas sicherer fühlen in Konfrontationen, zu wissen, wie damit umzugehen ist. Aber eigentlich tut man's, um es zu tun. Ja. Und das ist in meinen Augen beim Sitzen ganz genauso. Und das Verrückte ist halt wirklich, und das ist dann vielleicht schon so eine kleine Zen-Weisheit-Essenz. Also je mehr ich damit verknüpfe, ich will da irgendwas rausholen, da sind die Chancen, dass ich was rausbekomme, relativ gering. Wenn ich aber sage, ich mach's, weil ich's kann, oder weil ich es irgendwie gut finde oder weil es irgendwas in mir bewegt, dann ist es ganz erstaunlich, was dann alles passiert. Und das zu erklären oder das kann man tatsächlich nur erleben und erfahren. Und in meinem Angebot Zen und Karate kann man eben beides erfahren. Und der Vorteil ist, dass die Sazen-Sitzungen, also das nur Sitzen, dass das mit Bewegung verknüpft wird und dass es, also so klassisch macht man da immer Einheiten von 25 Minuten und davon gerne auch mal mindestens 3 hintereinander. Hier wird es zu Anfang des Trainings so eine Session von etwa 10 bis 15 Minuten sein und am Ende nochmal. Also sozusagen eine homöopathische Dose, die dann anschließend auch mit Bewegung noch ergänzt wird.
Ja.
Und für wen ist das Angebot? Also muss man eine Grundfitness mitnehmen oder kann jeder daran teilnehmen?
Ja, also wichtigste Voraussetzung ist tatsächlich dieser Wunsch, sich mit diesen beiden Themen zu beschäftigen. Und von daher ja ein gewisser Hang in Richtung Achtsamkeit in der Bewegung ist die wichtigste Voraussetzung. Grundsätzlich habe ich gesagt, es ist ein Angebot für Erwachsene, also auch die Zeit spricht dafür. Also wir fangen am 7. Januar mittwochsabends immer, also ab 7. Januar mittwochsabends um 20 Uhr in der vereinseigenen Halle des Turnvereins Heddesdorf, also von 20 bis 21.30 Uhr. Von daher für Kinder sicherlich nicht unbedingt die ganz passende Zeit, aber jetzt ein älterer Jugendlicher oder ein junger Erwachsener, der das Gefühl hat, auch mir tut das gut, werde ich nicht wegjagen. Ich schätze aber einfach mal ein, dass wahrscheinlich die Gruppe eher aus Menschen mindestens Ü30, wahrscheinlich sogar eher Ü40 bestehen wird. Und ich habe auch schon ein paar Anmeldungen von Menschen, die schon deutlich auf die 70 zugehen. Also da gibt's tatsächlich gar keine Grenzen. Also solange man sich noch ein bisschen bewegen kann, sag ich mal.
Und da hast du ja einen guten Kontrast zu deinem Beruf. Du schreibst und zwar auch für die Rheinzeitung. Und woher holst du dir deine Themen für die Rheinzeitung?
Tja, also manche brauche ich gar nicht holen. Die werden mir einfach zugespielt. Also es gibt halt, also da wo klassische Pressearbeit stattfindet, also was weiß ich, das Marienhaus Klinikum eröffnet ein neues Operationszentrum oder was auch immer. Da wird dann in der Regel eine Veranstaltung gemacht, wo das Ganze ein bisschen zelebriert wird und wo wichtige Leute ein paar Dinge dann darüber sagen. Solche Termine werden an die Redaktion, also der Redaktionssitz, also es gibt eine Redaktion, die speziell für Neuwied zuständig ist in der Rheinzeitung. Die Rheinzeitung hat ja noch ein viel größeres Verbreitungsgebiet. Und die Mitarbeitenden dort, die gucken dann, ist der Termin interessant genug, dass wir darüber berichten wollen? Wer hat denn Zeit, da hinzugehen? Dadurch, dass die angestellten Redakteure schon ganz gut ausgelastet sind mit dem, was sie dort an zu redigieren haben, an Dingen, die sie selbst verfassen, ist es da nicht bei allen Terminen beliebt, die selbst mit angestellten Redakteuren zu besetzen. Und da kommen dann Leute wie ich ins Spiel, die in freier Mitarbeit für die Zeitung tätig sind. Die werden dann angefunkt und werden gefragt, hör mal, nächste Woche, der Verein Furzt dich frei aus Engers, der hat feiert sein 25. Jubiläum und macht da eine Veranstaltung, möchtest du da gerne hingehen. Und den gibt's tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob er ein Jubiläum feiert in absehbarer Zeit. Aber
ich dachte eben schon, ich hatte mich verhört. Aber den Verein gibt's tatsächlich.
Ja, und ich bin gerade gestern darauf aufmerksam geworden.
Sind das da praktizierende Furzer? Oder geht's darum, einfach sich in der Freizeit frei zu furzen, aber nicht zusammen zu furzen?
Ich habe es noch nicht nachrecherchiert. Es tauchte gestern in so einer Art Quiz mit Harpe Kerkeling auf und da hieß es eben auch, dass es diesen Verein in Neuwied gibt, um genau zu sein, in Engers. Und ich habe dann zumindest auch gleich, also die Auflösung des Quizzes war, es musste jemand raten, gibt's diesen Verein oder nicht. Und die Auflösung war, es gibt ihn, und ich habe dann gestern auch gleich noch jemanden mit höchster Kompetenz, also wer in Neuwied ist kompetenter als Freddy Winter, den habe ich gefragt und er hat mir dann gleich zugesagt, ja, den gibt's in Engers, die sind auch noch aktiv, suchen auch Nachwuchs, aber was der genaue Inhalt
da
ist,
können aber, wir vielleicht also, mal eine gemeinsame Exkursion
ob es da Treffen gibt, auf die man sich entsprechend vorbereiten muss, damit man dann auch überhaupt in der Lage ist, weil ist ja auch sowas, was nicht immer ganz von alleine, sondern gerne dann kommt, wenn man es gar nicht will. keine Ahnung, aber umgekehrt umgekehrt, also auch das könnte jetzt eben, also die eine Variante habe ich ja gerade geschildert, es könnte jetzt aber auch die andere sein, dass ich jetzt sage, Moment, das ist aber ja ganz schön kurios, wann wurde denn über diesen Verein zuletzt in der Zeitung berichtet und wenn das eben nicht vor ein, zwei Monaten gewesen ist, dann würde ich halt mal in der Redaktion anrufen und sagen, hört mal, wisst ihr eigentlich auch, dass es hier und könnt ihr euch vorstellen, ist das nicht kurios genug, dass wir mal und ja, dadurch, dass ich hier auch recht gut vernetzt bin, kommt es häufiger mal vor, dass ich solche Ideen irgendwo aufschnappe und dass meine Vorschläge dann auch ganz gerne genommen werden. Also so ist die Mischung. Manchmal ergibt dann sich auch eins aus dem anderen. Man ist bei einem Termin, da erzählt einem jemand, hör mal, hast du schon mitgekriegt, das und das, wäre das nicht was für euch? Und so dann auch die Aufforderung hier an alle, die das hören. Also wenn ihr das Gefühl habt, euch läuft hier in Neuwied irgendwas über den Weg, was interessant genug ist, dass es mehr Menschen erfahren sollten, dann geht gerne auf die Redaktion zu. Also das kann man nachschauen, wie die Kontaktmöglichkeiten sind. Oder kommt im Zweifelsfall auch gerne direkt zu mir. Dann ist die Chance, dass ich das Thema bekomme, gut. Und dann generiere ich wieder fürstliche Einnahmen.
Heute bist du in Neuwied gut vernetzt und bist auch gerne in Neuwied. Das war ja nicht immer so. Du warst vorher in großen Metropolen Deutschlands unterwegs. Was hat dich denn wieder zurückverschlagen nach Neuwied?
Das ist lässt sich mit einem Wort beantworten. Im Grunde kann man auch beinahe schon erraten. Es war die Liebe. Also ich habe in, naja, also nach Stationen, du hast es genannt, ja, tatsächlich Metropolen, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Hamburg am längsten, wo ich mich auch sehr wohl gefühlt habe. Und ja, und da ein bisschen wie ein Blitz, also auf jeden Fall sehr, sehr überraschend, kam es zu einem Kontakt mit meiner Lebensgefährtin seit, ja, so jetzt sind es tatsächlich schon 10 Jahre. Und das, ja, wurde dann doch relativ schnell zu also Lebensgefährtin, es ist so untertrieben, also so.
Ja. Das Wort spiegelt manchmal nicht das wider, was es tatsächlich
ja,
ist.
Ja, ich tue mich halt, also das ist ein bisschen verrückt bei mir, dass ich eigentlich so gar nichts Esoterisches habe, so in meinen Grundüberzeugungen, dass ich an vieles nicht glaube, manchmal aber dann doch so denke, na, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem so an und auch hier würde ich, also ich glaube halt nicht an Seelenverwandtschaften, aber wenn einem was begegnet, wo man das Gefühl hat, das fühlt sich aber so an, dann darf man es auch ruhig genießen.
Ja.
Und na, das war dann so, dass wir tatsächlich das einige Zeit oder mehrere Jahre sogar als Fernbeziehung gepflegt haben, was dazu geführt hat, dass ich ja mich ein bisschen mit Neuwied versöhnt habe. Also ich bin hier halt aufgewachsen von 1965 bis 1985. Und fand das damals alles so so klein und stickig und provinziell und konnte also im Grunde nicht schnell genug weg. Also ich habe eine ältere Schwester, als sie studiert hat und das war dann immerhin Kassel, dann habe ich sie da mal besucht und also Kassel ist jetzt nicht unbedingt Metropole, aber eine Studentenstadt, da war ganz anderes Leben, ganz anderes Angebot und dann dachte ich, nee, also du, sowas muss auch irgendwie mindestens sein, dann irgendwann mal auch in Berlin gewesen und sowas muss es sein. Und gerade, also Hamburg habe ich dann ja auch tatsächlich gezielt, also ich kannte die Stadt wenig, aber das, was ich kannte, hatte mir gut gefallen und ich habe die bald 25 Jahre dort auch extrem genossen, habe mich dort sehr wohl gefühlt und aber es kam dann eben durch meine Freundin, dass ich häufiger und auch längere Zeit dann regelmäßig wieder hier in Neuwied verbracht habe Und dass ich mich da so nach und nach mehr und mehr damit versöhnt habe und so festgestellt habe, ach, diese Größe ist eigentlich ganz angenehm. Es ist nicht so klein, dass man immer nur die gleichen 3-4 Leute sieht. Aber doch auch groß genug, um ein gewisses Angebot. Man muss jetzt nicht für alles irgendwo hinfahren. Es gibt ein Theater, es gibt ein Kino, es gibt Sportvereine, und es gibt, finde ich, doch auch eine Menge interessanter Leute. Und über 80, wenn man, teilweise waren es ja auch mehr Besetzungen. Also ich schätze, dass ich inzwischen über 100 Gäste allein hier in meinem Podcast hatte, wo ich bei allen gesagt habe, Mensch, hochinteressant, was die so treiben.
Das stimmt. Der Neuwieder neigt ja oft dazu, über Neuwied zu meckern. Aber ich finde auch Neuwied sehr schön. Was findest du, läuft in Neuwied besonders gut? Und was ist dein Lieblingsort in Neuwied?
Das ist ganz verrückt. Ich wundere mich jedes Mal, wenn ich Gäste habe, die auch sagen, na, ich habe den Podcast schon ein paar Mal gehört, und wenn dann diese Frage, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ein bisschen so ähnlich geht's mir gerade auch. Mir ist die Tage schon etwas eingefallen, und ich sage ja auch immer, das kann ja auch ein spontaner Impuls sein. Also ist ja nicht jeder Tag gleich, und wenn man irgendwo habe ich mal gehört, wo jemand sagte, na, und wenn man ein ganzes Leben irgendwo auf einer Südseeinsel verbringt, so, dann ist auch irgendwann nach ein paar Wochen, jetzt kann auch mal wieder was anderes kommen. Was ich total toll und faszinierend finde, das ist, wenn ich jetzt wirklich mich auf das Stadtgebiet beziehe, da aber ganz am Rand, aber es gibt da oben so im Wald noch ein gutes Stück abseits von Hüllenberg, gibt's da oben, also im Grunde kann man sagen, ist es in der Nähe des nie Stadtteil gewesenen Rockenfeld. Da gibt's so eine große Wiese, und also vielleicht ist es auch gerade schon nicht mehr Stadtgebiet, aber ich glaube, dass es, also Rockenfeld jedenfalls, würde, wenn es das noch gäbe, tatsächlich zu Feldkirchen und somit zur Stadt Neuwied gehören. Und von da oben hat man wirklich einen ganz, ganz tollen Blick hier. Und eben auch aus der Ferne, also oben Feldkirchen ist ja auch schon ein total schöner Blick, den man von dort aus haben kann. Aber von da ist es noch so ein bisschen weiter weg. Da wirkt das alles noch ein bisschen mysteriöser. Die Brücke ist nicht so wuchtig, sondern so ein bisschen filigran. Und also da oben, es ist leider so weit weg, dass man nur ganz selten hinkommt, aber eben allein schon der Weg, um dorthin zu fahren, also das im Navi gibt man am besten Forsthof ein. Da kann man in Rhein-Brohl tatsächlich auch dem Wegweiser in Richtung Rockenfeld folgen, der da im Ort noch irgendwo steht. Und dann fährt man da durch über so eine winzige Bergstraße und denkt, man wäre jetzt irgendwo so schon in Richtung Alpen oder sowas unterwegs. Also ganz, ganz kurios, weil es eben so ein bisschen auch was Verwunschenes hat. Ja, und von da oben runter zu gucken, das finde ich ganz, ganz schön. Und was ich so grundsätzlich an Neuwied gut finde, ist tatsächlich, dass von diesem Gründungsthema Toleranz, habe ich den Eindruck, ist doch noch eine ganze Menge übrig geblieben. Auch wenn das ja 200 Jahre her ist, aber so, es steckt dann irgendwo doch drin. Also nicht, dass hier alle Menschen ausschließlich und in ganz großem Maße tolerant wären, aber so im Großen, also vielleicht gerade,
so sehe ich das auch.
Vielleicht zumindest gemessen daran, dass es ja eben jetzt keine Großstadt ist, wo man ohnehin gar nicht anders kann, weil es eben so tausende von Dingen gibt. Ich finde, dass die Stadt insgesamt nicht besonders spießig ist, dass man hier schon eine ganze Menge zulässt und die Leute halt auch so sein lässt, wie sie sind. Und das finde ich schön. Und außerdem finde ich, dass wir doch auch wieder gemessen an der Größe einige tolle Angebote haben. Natürlich kann man vielem, gerade wenn man so wie ich Also eigentlich heißt es ja immer so, wenn man sich an die 80er erinnert, dann war man nicht dabei. Aber wenn man sich daran, klar war da vieles, es gab mehr Gastronomie, man konnte nachts um eins noch eine Pizza essen gehen, ja. Die Innenstadt war voller Läden, aber das ist ja jetzt nicht was, wo das ist eine Entwicklung, die nicht Neuwied-spezifisch ist, sondern die halt überall so ist und immerhin auch da, es gibt ja noch ein paar Läden, wo man auch spät abends hingehen kann. Nicht mehr 20, aber doch immerhin 2, 3. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Und ich meine, wenn mehr Leute weggehen würden, dann gäbe es ja auch mehr Läden. So, das ist ja oft so dieses Phänomen, so alle jammern drüber und sagen, oh scheiße, ich stehe im Stau. Und die Antwort ist ja eigentlich, nein, du bist der Stau. So, weil wenn da alle hinfahren, dann ist da halt Stau.
Ja. Und jetzt hast du über die Menschen gesprochen und so stellst du regelmäßig in deinem Podcast immer verschiedene Menschen in den Vordergrund und hast ihn dann selber auch jeder entfärscht genannt.
Und hey, du kannst ja doch mal wieder platt.
Genau. Was ja so viel heißt wie jeder ist ein Fürst. Und heute bist du ja unser Fürst, aber wie kamst du darauf?
Tja, also das hängt.
Wie kamst du überhaupt auch zu dem Podcast?
Ja, da spielen mindestens zwei Dinge zusammen. Also das eine war tatsächlich, ich hatte angefangen, also das war so Anfang 2020 habe ich angefangen für die Rheinzeitung zu arbeiten. Im Grunde ein bisschen kurios, so ähnlich wie ich vorhin beschrieben habe, wie das mit den Themen auch häufig entsteht. Ich bin durch die Stadt gelaufen, mir ist da was aufgefallen, wo ich sagte, da müsste eigentlich die Presse drüber berichten. Und dann habe ich diejenigen, um die es da ging, gefragt, sagt mal, habt ihr denn irgendwie auf euch aufmerksam gemacht? Das war eine Neueröffnung. Und dann, nee, da sind wir gar nicht zu gekommen. Und dann habe ich die Redaktion angerufen. Und habe gesagt, hier, da gibt's was, das wäre eigentlich berichtenswert und ich bin zufällig freier Autor, ich könnte auch selbst was. Also zum einen, wir schicken da jemanden hin, also damals waren die Wege noch kürzer, die Redaktion hatte noch einen Standort hier in Neuwied, da konnte also, war eine Sache von 5 Minuten. Aber wenn sie tatsächlich freier Autor sind, dann sollten wir uns unbedingt mal kennenlernen. Und so saß ich dann am nächsten Tag mit dem damaligen Redaktionsleiter Tim Kosmetschke, den ich immer noch sehr, sehr schätze, zusammen. Und er sagte, naja, vielleicht können wir das ja mal probieren. Ich habe vorher eher technische Themen, also ich habe schon einige Jahre als Journalist gearbeitet, aber ganz andere Themenbereiche. Und ja, da ging für mich eine wunderschöne Tür auf, weil was mir vorher häufig gefehlt hatte, war im journalistischen Arbeiten auch der Kontakt mit Menschen. Ja. Und das ist im Lokalen natürlich intensiv der Fall. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass es mir Spaß macht. Die Rückmeldungen aus der Redaktion und von Lesern gingen dann auch in die Richtung, dass ich da wohl auch nicht gänzlich untalentiert zu bin. Und dann habe ich aber eben auch festgestellt, ich neige dann dazu, wie man im Podcast ja auch merkt, die Leute auch ein bisschen auszuquetschen. Und wenn mich was interessiert, dann stelle ich auch noch 5 Fragen, wo ich eigentlich schon gleich weiß, naja, bringe ich im Artikel ohnehin nicht unter. Aber ja, wenn man halt neugierig ist und fasziniert von den Leuten, dann lässt man das nicht aus. Und so habe ich dann gedacht, Mensch, es gibt ja dieses Medium, ich selbst, also ich habe mal Medientechnik studiert, also mein ursprünglicher Berufsweg war so in Richtung Film- und Videoproduktion, wo Tonaufzeichnung halt auch dazu gehört, so dass ich das entsprechende Hintergrundwissen hatte, wie man sowas macht und auch keine Scheu. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt arbeitest du dich ja gerade selbst so ein bisschen wieder in Neuwied rein und stellst fest, hier gibt's ja tolle Menschen und tolle Sachen. Und das, was du da für dich erarbeitest, das kannst du eigentlich auch mit anderen teilen. Und damals war dann eben auch die Covid-Zeit, wo ich den Podcast von von Drosten sehr genossen habe. Ich fand, dass der wirklich, dass das, ich hätte nie so tief mich dort eingelesen. Und aber diese Art der Wissensvermittlung fand ich so interessant, dass man so nebenher das aufnehmen kann und dann schon auch viel verstehen konnte. Und da dachte ich, ach Mensch, das müsste eigentlich auch gehen. Und und dann habe ich gedacht, na, aber ein bisschen Hilfe, ein bisschen Anleitung solltest du dir ja schon da noch reinholen. Und da sind wir jetzt wieder an der Stelle, was ich vorhin schon mal sagte, so dieses, also definitiv kein Wunderglaube, aber manchmal verblüfft es einen dann doch, wenn die richtigen Dinge zusammenkommen, wie Sachen wie Puzzlesteine an die richtige Stelle fallen.
Ja.
Ich habe dann gedacht, also noch zusätzliche Expertise, was das Mastering anbelangt, weil es war mir von Anfang an wichtig, dass dieser Podcast einfach auch gut und professionell klingen soll. Da wäre so ein Tontechniker, der das richtig gelernt hat, schon hilfreich. Da dachte ich, na, guck doch mal nach, vielleicht gibt's ja hier irgendwo ein Studio und wo sich jemand erbarmt, dich zu unterstützen. Und ja, ich guckte nach und stellte fest, es gab ein Studio 50 Meter von meinem Wohnort entfernt, in dem Peter Dümmler, inzwischen hat er ein neues, schickes Studio, das ich immer noch nicht von innen gesehen habe, aber das werden wir sicherlich bald ändern, in dem Peter unter dem Titel Merlin Sound operiert. Und ja, der ist jemand, der mich hier von Anfang an sehr unterstützt hat und der dafür sorgt, dass dieser Podcast eben immer so hochprofessionell klingt. Also eigentlich habe ich eine komplette ekelhafte Piepsestimme und der zaubert da dann immer was hin, dass es sich plötzlich dann doch vernünftig anhört. Ich kann also immer nur die Empfehlung aussprechen, wer hier in Neuwied und Umgebung irgendwas mit Tonproduktion zu tun hat. Merlin Sound seit kurzem im Industriegebiet. Das ist die Adresse für Aufnahme, Mischung, Musikeinspielung. Whatever you want.
Und
habe ich die Frage überhaupt noch beantwortet?
Du hast die Frage mit deinem Podcast schon beantwortet, wie es dazu kam. Zum Teil halt eben aus deinem Interesse an den Menschen in Neuwied. Und die Pandemie hat es dann halt eben auch dahin getrieben.
Ja, die ist weg, der Podcast ist noch da.
Ja, dann ist ja alles gut gelaufen.
Ja.
In dem Sinne.
Und zuletzt mache ich mir so ein bisschen den Vorwurf, also ich glaube, ich war zu Beginn noch etwas offener. Jetzt habe ich das, was ich vorhin so im Zusammenhang mit Zen und Sport geschildert habe, so dass ich immer so eine gewisse Anspruchshaltung habe, also so die Gäste müssen ja doch schon mal so ein Mindestlevel irgendwie erfüllen und das ist eigentlich ziemlich doof, weil oft ja findet man eben die interessantesten Dinge da, wo sie am wenigsten zu erwarten sind und es ist auch nicht unbedingt so, dass die Leute, die allertollsten Sachen machen, die nach außen so wirken, dass die interessantesten Dinge auszusagen haben. Also ich jetzt nur mal denke, eine der letzten Folgen mit Heidi Klucko, die diese Galerie im Kiez hat, einfach ein faszinierender Mensch, der da, wo andere sagen, jetzt lege ich nur noch die Füße hoch und stricke, gesagt hat, ich möchte ein Kunstatelier aufmachen und das einfach mal gemacht hat.
Einfach
toll.
Mal machen. Genau, und so machst du dann deinen Podcast und schreibst. Kannst du denn zum Beispiel, wenn du selber Artikel liest oder Bücher liest, kannst du dann losgelöst von deiner Expertise, kannst du dann auch den Artikel oder eben das Buch so genießen? Oder gilt da auch dein Leitsatz, den du hast? Sag uns mal deinen Leitsatz, den du beim Schreiben hast.
Hui!
Da habe ich den
habe ich
der
vergessen.
Der Schreiber muss schwitzen, nicht der Leser.
Ah ja, stimmt. Ja, ja, genau. Das
gilt das
richtig,
auch dann eben andersherum?
Also ich denke, das geht jedem, der irgendetwas professionell betreibt, so, dass es schwerfällt, gewisse Dinge auszublenden. Also es ist andererseits natürlich auch blöd. Interessant ist es ja oft gerade dann, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Also auch das, da kann ich jetzt wieder eine Parallele zum Kampfsport oder auch, ich spiele ja auch Badminton, auch da ist es ähnlich. Dass man häufig, wenn man da mit Einsteigern konfrontiert ist, die können einen ganz schön ins Schwitzen bringen, weil sie halt Dinge tun, die jemand, der das schon lange macht, nie tun würde. Mhm. Und dann landet der Ball plötzlich da, wo ich nicht damit rechne. Und das ist ja genau das, womit man Punkte erzielt.
Ja.
Von daher ist es natürlich auch jetzt, was Bücher oder auch Artikel anbelangt, schon immer spannend, wenn jemand eben nicht das Ganze so rein aus der handwerklichen Perspektive betrachtet. Da ist es dann aber andererseits, da wollte ich am Anfang hinsteuern, schon manchmal so, wenn man dann eben, man kann ja so gut in etwas werden, dass man die Regeln zu brechen in der Lage ist und das auf eine positive Art und Weise tut.
Ja.
Wenn aber zu erkennen ist, da fehlt es eigentlich dran. Und das Komische daran ist, ich bin da eher nicht so ein Regelheini. Also ich habe auch, wenn du mich jetzt nach irgendwelchen grammatikalischen Sachen Regeln fragst und so, ich kann sie dir nicht erklären. Die Satzteile kriege ich noch hin, die Zeiten vielleicht auch, aber so, warum jetzt exakt wo ein Komma hinkommt und nicht, das ist eher
intuitiv
und aber das da schult natürlich, inzwischen mache ich das seit über 20 Jahren, das schult natürlich ungemein. Und wenn man dann Dinge sieht, also eine Sache, die ist mir zu Anfang eingebläut worden und wo ich dachte, na ja, das ist aber vielleicht jetzt auch ein bisschen sehr weit hergeholt, dass uns in einem Schreibkurs vermittelt wurde, dass du praktisch alle Worte, die auf ung enden, mindestens zweimal hinterfragen solltest, ob du es nicht anders ausdrücken kannst. Weil das ist halt immer so was Indirektes, was Passives. Mhm. Also so er lieferte eine Erläuterung, ist halt weniger schön, als er erläuterte das Thema wie folgt. So, weil bei dem einen ist es so ein Ding, ein ja, etwas, was dasteht, was wuchtig, die Erläuterung so. Und bei dem anderen ist es was man tut. Und im Grunde ist die ganze Welt und das ganze Leben besteht ja aus Tun, aus Aktionen und selbst. Also auch da könnten wir jetzt wieder ganz schnell den Bogen in Richtung Zen wieder herstellen, so dass eben ja, dass alles Veränderung und Bewegung ist. Und wenn Texte bewegen sollen, dann ist es gut, wenn sie aktiv sind. Und so gibt's bestimmt noch so 4, 5 andere Sachen, auf die ich dann automatisch anspringe und auch. Es mag damit zusammenhängen, dass ich zuerst professionell im Springer Verlag geschrieben habe, also so im Umfeld der Computerbild.
Ja.
Und
da ist es ja bestimmt eher faktenbasiert.
Also ich würde das jetzt nicht für alle Produkte des Verlages so unterschreiben, aber zumindest hier bei der Computerbild war es halt schon, also da wurde extrem Wert drauf gelegt, dass die Dinge
gut recherchiert,
fehlerfrei sind, also dass wenn wir da eben Testberichte gemacht haben, dass das wirklich alles im Labor überprüft war. Und aber andererseits eben auch dieses kurz und knapp formulieren und möglichst in jeden Satz eine Info reinpacken und eben nicht, also auch das hat seine Daseinsberechtigung in anderen Zusammenhang, aber beim journalistischen Schreiben so, wenn ich in irgendeinem Satz das vierte Komma wahrnehme, dann gucke ich schon hin und sag, hätte man das nicht so machen können, dass man es beim ersten Lesen erfassen kann und nicht stocken muss und 2, 3 Mal, um es dann zusammenzubauen. Und also 4 geht ja noch, aber wenn es dann 6 oder 8 werden, dann ist der Leser überfordert und dann fängt er eben an zu schwitzen und das soll er halt nicht. Soll ja Spaß machen, so wie Podcast hören.
Ja, genau, bei dem Podcast. Heute haben wir die Rollen vertauscht. Und vielleicht bietet dir das ja auch nochmal einen Blick darauf, wenn du demnächst Fragen stellst und wie das dann, wie man selber dann auf einmal anfängt zu überlegen und ob man auch direkt eine Antwort hat. Und manchmal kommt man dann ja auch bei vertauschten Rollen erstmal darauf, wie das dann auf einen wirken kann. Und da geht's dann halt eben auch um Kritik, die man erfährt, wenn man etwas schafft, was sich Menschen durchlesen, anhören. Wie gehst du mit Kritik um? Also zum Beispiel ich, wenn ich Kritik bekomme, dann habe ich das immer am liebsten unter vier Augen, so dass man das dann auch wirklich umsetzen kann, ohne dann halt eben dann am Ende dumm dazustehen. Ich sag's, wie es ist. Und man möchte sich ja verbessern. Konstruktiv ist immer nett. Aber wie gehst du dann damit um?
Also zum einen muss ich sagen, dass es mir, und ich verstehe, woher das kommt, als ich mal mit dem Schreiben, also mit dem professionellen Schreiben angefangen habe, da hatten wir, also das war, man kann glaube ich beinahe von krankhaft sprechen, die Korrekturwütigkeit. Also du hast einen Text abgegeben, der wurde in der ersten Instanz kontrolliert. Du hast eine Korrekturmappe zurückbekommen, hast dann die Korrekturen eingebaut. Das wurde von der gleichen Person nochmal kontrolliert. Die hat es dann gegebenenfalls weitergegeben. Die nächste Instanz hat es dir dann, falls weitere Fehler oder andere Fehler aufgefallen sind oder Dinge, die zu hinterfragen sind, du hast die Mappe dann zurück. Also es war alles tatsächlich ausgedruckt. Und so konnte es sein, dass du einen Text, ein Elaborat 5 oder 6 Mal zurückbekommen hast. So, dabei wird es nicht unbedingt besser. Ja. Andersrum, heute ist es so, dass es oft komplett an Ressourcen fehlt. Das heißt, es kommt durchaus vor, dass Texte 1:1, so wie ich sie ins Redaktionssystem eingetragen habe, am nächsten Tag in der gedruckten Zeitung zu finden sind. Das ist auch nicht nur gut. Zum einen macht jeder Fehler. Und gerade auf dem Bildschirm erkennt man ihn auch weniger gut als gedruckt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche wahrnehmungspsychologischen Studien zu gibt, warum das so ist. Aber es ist tatsächlich oft verblüffend, dass man denkt, ach, das ist jetzt in Ordnung. Und dann druckt man es aus und stellt fest, oh, wir haben ja doch noch 5 Knaller drin. Und zum Teil richtige Knaller, die dann auf dem Papier sofort gesehen werden. Also da fehlt es mir manchmal heute auch an berechtigter Kritik oder Auseinandersetzung damit. Ja. Also was ich bin ja auch nicht der liebe Gott, der alles nur richtig macht und wo die Gedankengänge immer in die richtige Richtung fließen. Und es ist halt so, wie du sagst, also wenn das Ganze konstruktiv ist und am Ende ein besseres Resultat bei rauskommt, dann kann ich damit, also dann macht mir das tatsächlich überhaupt nichts aus. Wenn ich das Gefühl bekomme, hier muss sich jemand profilieren, hier geht's nicht um den Inhalt oder die Sache, sondern es geht halt drum, dass man nicht einfach, also dass man den Anspruch hat, dass eigentlich nichts gut genug sein kann. Ein Freund von mir hat mal regelmäßig sich damit beschäftigt, Oldtimer aufzubereiten. Der hat das super akribisch gemacht. Und wenn der die zum TÜV gebracht hat, dann hat er immer irgendwo ein kaputtes Birnchen reingeschraubt. Also hat er gesagt, wenn der Prüfer eine Sache finden kann, dann ist er schon mal glücklich. Dann guckt er bei den anderen vielleicht nicht so genau hin. Und wenn man mit so Menschen konfrontiert ist, wo man schon vorher weiß, so es kann überhaupt nicht gut genug sein, das ist blöd. Und was aber auch, ich meine, du hast es angedeutet, das Verrückte ist, und ich weiß nicht, ob es da wirklich eine Lösung für gibt, das, was durch eine Kritik so in einem passiert, das ist ja schon oft verrückt. Also ich meine, da gibt's ja genügend Menschen, die das auch thematisieren, so dieses Fehlerkultur und sich selbst annehmen und so weiter. Also da könnten wir jetzt ein paar Stunden, glaube ich, weitermachen. Aber so dieses dass ja, glaube ich, niemand so wirklich in der Lage ist, das so komplett von sich zu trennen und so, dass man hinterher, also so, und eins, also zumindest das so als Coaching-Tipp, den ich aufgenommen habe und wo ich versuche, mir das dann auch immer anzueignen, wenn man sich anhört, wie man meistens im Stillen mit sich selbst spricht und wie man mit jemandem, mit seinen Freunden oder auch mit anderen Leuten spricht, also wie das ist. Du, hör mal, ich glaube, hier hast du vergessen, das und das zu machen. Ist nicht schlimm, ich habe schon korrigiert. Oder kannst du nicht vielleicht da nochmal gucken, so, da ist da irgendwas. Und wenn man selbst sagt, du Idiot, wie konntest du? Also so, würde man ja nie jemand anderem gegenüber. Und das ist ja auch nicht so. Ja. So, es ist so, ja, wo gehobelt wird, wird auch verhobelt und so. Und das niemand ist da perfekt. Und es ist schon etwas, was man sich in dem Moment zumindest, finde ich, vor Augen und vor Ohren führen sollte. So, hey, sei doch nicht härter mit dir, als du mit allen anderen wärst. Und ja, und das dann auch annehmen, wenn es jetzt wirklich aus so einer Richtung kommt, wie vorhin angedeutet. Hey, hier ist jemand anders, der ein Problem hat, mach es doch nicht zu deinem.
Und Komplimente? Wie gut kannst du die annehmen?
Da ist natürlich der Unterschied. Also ich, das ist in der Selbstwahrnehmung, glaube ich, auch was ganz Schweres, das zu beurteilen. Meine Seelenverwandte, die weist mich dann häufig darauf hin und das ist was ich vielleicht auch selbst so ein bisschen dann zugestehen kann. Also ich merke dann schon, wenn sie mich darauf hinweist, so. Sie sagt dann immer, nimm das doch einfach mal an. Ich neige dazu, das dann mit einem Scherz wegzuwischen und so. Und das, gut, ich neige ohnehin zum Scherzen und finde das irgendwie, ich finde den Gag auch einfach gut. Ich weiß gar nicht, ob den jeder versteht, aber so häufig, wenn Leute dann anfangen, sich so zu bedanken und so, dann denke ich immer an so alte Western mit John Wayne oder so und sag dann, ist doch nichts Besonderes, Ma'am, jeder hätte das getan. Aber natürlich ist es schon auch ein bisschen ein Wegdrücken, anstatt einfach zu sagen, hey, wow, was bist du für ein toller Mensch, wo die Leute dankbar sind oder wo sie sagen, hast du aber toll gemacht. So wie meine Trainerin damals.
Also ja. Rainer, genau so nehme ich dich auch wahr. Und deshalb habe ich jetzt hier was Kleines vorbereitet, aber im Kleinen, ja, weil meine Schwester und ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst und ich weiß auch gar nicht, ob ich darüber sprechen darf, aber du hast mir keine Regeln gegeben, deshalb mache ich es einfach. Wir haben früher immer zimmerfrei geguckt. Das kennst du bestimmt mit Götz Alsmann und Christine Westermann. Und da gab es immer die ultimative Lobhudelei am Ende. Und da ging es darum, ob jemand ein freies Zimmer bekommt oder nicht. Dann hat das Publikum entschieden. Und lieber Rainer, du bist lustig, du bist lieb. Und wenn ich dir etwas erzähle, dann merkst du dir das. Und auch wenn wir uns länger nicht sehen, dann fragst du danach immer. Und du setzt dich für Minderheiten ein. Du bist modern. Und du gehst offen auf Menschen und Situationen zu. Und du bist mir wirklich einer der angenehmsten Menschen, die ich kenne. Und das sage ich jetzt auch ohne zu übertreiben. Und nur für alle ZuhörerInnen hier an der Stelle, ich werde nicht gezwungen, das zu sagen. Das habe ich jetzt, Rainer ist auch ein bisschen überrascht. Und du siehst auch locker 10 Jahre jünger aus, als du bist. Und das macht dein Angebot Zen und Karate natürlich noch verlockender. Und Rainer, ich denke, du hast immer ein Zimmer frei bei jedem.
Hui.
Und ich würde auch sagen, weil du nicht mit Komplimenten umgehen kannst, erstens, nimm es an. Und zweitens, Rainer, es war mir ein Fest heute, dich als Fürst dastehen zu lassen. Vielen Dank.
Tja, also ein bisschen was sage ich doch. Ich habe tatsächlich auch so eine gewisse Neigung zur Rührung. Also das geht schon. Also mit mir kann man auch, wenn die Situation einigermaßen ist, kann es auch sein, dass im Kino mal ein paar Tränen laufen. Hier sind jetzt zumindest in den Augenwinkeln, wenn du genau hinguckst, sind auch welche.
In 4 Augenwinkeln.
sehr schön. Aber das ist vielleicht tatsächlich genau das, wo wir vorhin schon mal waren, so es anzunehmen und es sich dann je nachdem auch mal selbst zuzugestehen.
Ja. Ja,
das, dass man auch auf gewisse Dinge, dass man, dass ich, dass jeder auf gewisse Dinge
ja.
stolz sein darf.
Und sollte.
Und es ist ja schon auch, also wenn man jetzt, ich hatte Biologie-Leistungskurs, also nicht so wohl, aber wenn man sich diesen ganzen Mechanismus nur mal so an der Oberfläche, also da muss man jetzt nicht schon im Bereich eines Nobelpreises sein, aber wenn man das bisschen, was man an Schulwissen aus Biologie jetzt noch mal hat und denkt, boah, was wie verrückt, dass das ja. dass das funktioniert, oder also zu denken, dass man sprechen kann, dass man Dinge so ausdrücken kann, dass der andere ja. sie versteht. Was für eine Irrsinnsleistung, wir permanent und oder ich pack noch mal so beim Wandern, also wenn man jetzt guckt, mit wie viel Milliarden irgendso Robotikleute irgendwie so Kästchen zusammenbringen, die mit irrer Mechanik schon auch faszinierende Dinge inzwischen tun, aber ja, wir laufen mal eben so einen steilen Waldweg oder auch durchs Gestrüpp und sonst wo durch und halten uns hier mal, und so denken wir gar nicht drüber nach, machen wir einfach. Also ja. wie toll sind wir eigentlich alle.
Ja, das stimmt. Wir alle. Mhm.
Das war das Ende.
Hm? Das war das Ende.
ja, Ilda, du hattest gesagt, zum Schluss, dann sag ich zum Schluss aber auch, das mit der tollen Fügung, das hat sich jetzt nochmal bewahrheitet. Also schöner hätte ich es mir nicht vorstellen können.
Danke.
Und ich, das war mein beinahe Namensvetter Fürst Renier von Monaco, der wohl, ja, jetzt mache ich das Kompliment gerade wieder kaputt, aber ist ja wurscht. Hier ist es ja nicht so, dass du in Konkurrenz, aber der hat wohl immer, wenn er bei diesem Autorennen, was sie da durchführen, da durfte der oder musste den Pokal nachher überreichen und hat dann immer zu demjenigen, der gewonnen hat, gesagt, es freut mich, dass sie es sind. Und aber das hat er halt zu jedem gesagt. Ich sage das aber jetzt gezielt nur zu dir, von daher ist es keine Entwertung, aber wirklich, schöner hätte ich mir das nicht wünschen können, und es ist natürlich wirklich klasse, jemandem gegenüber zu sitzen, wo es einem so leicht fällt, ganz offen zu sprechen und wo halt auch dieses was du vorhin sagtest, dieses interessiert Zugewandte, das ist bei dir eben auch, und das ist vielleicht mit ein Grund, weshalb wir uns so ein bisschen verstehen, oder?
Genau.
Jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir noch ein bisschen üben, also ja. Weil, na, du hast ja schon, also so ein bisschen neu wieder platt geht ja, und das hier, ich sag jetzt doch noch mal ganz kurz, also es gibt eben dieses Lied, was am Anfang ja auch immer steht, von Wittmanns an,
ja.
wo dann eben im Refrain vorkommt, bei uns ist jeder ein Ferscht, also in Neuwied sind alle gleich und alle sind was ganz Besonderes, und darum geht's ja hier in dem Podcast. Damit fange ich immer an und ich höre ja immer auf, indem ich sage und tschö, Söte Klaasens Rainer. Jetzt musst du aber ja als Host hier verabschieden, und jetzt ja. müsstest du also mal gucken, wie du das hinkriegst. Ich denke, dann machen wir nicht alle vier Namen, aber du musst eben, man muss das ja umdrehen. Also ja. man ist, das ist halt der Werze Alvis und der Maya Schosch und so weiter. Also bei dir müsste jetzt also tschö, Söd.
Ippolito Ilda.
Et Ippolitos.
Entschuldigung, warte.
Tschö, Södet Ippolitos Ilda.
Tschö, Södet Ippolitos Ilda.
Perfekt.
Wir kennen keine Erjochung, wären wir um den Kopf. Bei uns ist der Letzte, bei uns gibt keiner zuerst. Ob der Schönste oder der Fetzte, bei uns ist jeder ein Fetzte.